Gut. Genau, und zwar gehen wir zurück zu, oder bleiben wir in Galater 3. Wir haben heute ja weniger, also wir haben heute keine neue Textstelle, die wir uns Vers für Vers vornehmen, sondern wir haben heute mehr ein themenbezogenes Studium. Und das Thema, wie Judith schon gespoilert hat oder schon Werbung gemacht hat, ist der verheißene Messias. Und trotzdem knüpft das Ganze natürlich an den Galaterbrief an. Und wir lesen einmal Galater 3, 6 bis 14 und dann noch Vers 16 und Vers 29 einzeln. Und ich wollte euch einfach ermutigen, beim Lesen des Textes mal besonders darauf zu achten und ein Augenmerk darauf zu legen, was über Abraham gesagt wird. Und dann noch auf diesen Begriff Nachkommenschaft oder dass eigentlich das Wort, was da im Urtext steht, ist das Wort Same oder Samen. Und das kommt dann auch noch, warum das wichtig ist. Aber versucht mal darauf zu achten, auch in der ganzen Predigt jetzt einfach Abraham und Nachkommen, Samen. Genau. Galater 3, 6 bis 14 erstmal. Ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, das Evangelium voraus. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Folglich werden die, die aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Dann Vers 16. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft, also seinem Samen. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Also der Nachkomme ist Christus. Und als letztes noch einmal Vers 29. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft. Da ist wieder dieses Wort. Und nach der Verheißung erben. Wie schon gesagt, also die Predigt wird ein bisschen anders werden. Wir werden viel springen. Also wir werden uns jetzt gleich viele Bibelstellen angucken. Und hier aus Galater 3 wollen wir uns also einmal diese Wörter, die ich gerade schon gesagt habe, aber auch nochmal besonders auf zwei Textstellen konzentrieren. Das ist einmal Vers 8. Wo gesagt wird, und das ist eine interessante Formulierung, denkt da wirklich mal drüber nach. Also da wird gesagt, dass Abraham das Evangelium im Voraus verkündigt worden ist. In dem gesagt wird, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Wenn ihr jetzt irgendwie randomly auf der Straße würdet in so ein Interview kommen, dann würde jemand euch das Mikrofon vor die Nase halten und die Frage wäre, wo wird das Evangelium das erste Mal in der Bibel genannt? Oder wo wird das Evangelium jemanden das erste Mal in der Bibel gepredigt? Dann würden wir natürlich, weiß ich nicht, was wir denken würden, wir würden denken, ja, okay, ich weiß es jetzt nicht, also das ist bestimmt irgendwie eine tricky Frage. Man kann sich darüber streiten, welche Stelle man jetzt nimmt, aber hier wird auf jeden Fall explizit gesagt, dass jemanden, einem Mann, das Evangelium gepredigt worden ist und das vor Tausenden von Jahren. Und dieser jemand war Abraham, in dem Gott ihm einfach die Verheißung gegeben hat und gesagt hat, in dir werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Paulus selber, inspiriert durch den Heiligen Geist, sagt hier, dass das sozusagen eine Verkündigung des Evangeliums im Voraus war. Da werden wir wieder bei dem Spoilern. Also sozusagen, Gott hat im Voraus schon mal das durchblicken lassen, was passieren wird. Der hat Abraham, seinem Freund, offenbart, Abraham, in dir, in deinem Samen, werden alle Nationen gesegnet werden. Und die zweite Textstelle oder das zweite Thema ist Vers 16, wo genau über diesen Nachkommen, ich bleibe jetzt mal einfach bei dem Wort Samen, gesagt wird, dass es nicht einfach das Wort viele Samen ist, also sozusagen die Mehrzahl, die vielen Nachkommen, sondern es geht um den einen Nachkommen, um den einen Samen, der kommen wird und dass das Christus ist, dass dieser Nachkomme Christus ist. Aber da kommen wir noch mehr zu. Und meine Hoffnung durch die kurze Predigt jetzt, also ich werde dem auf jeden Fall nicht gerecht werden, aber meine Hoffnung ist, dass wir ein bisschen rauskommen aus diesem Denken, das Evangelium isoliert zu betrachten. Also wir tendieren dazu als Christen, und ich persönlich tendiere dazu, das Evangelium isoliert zu betrachten und nicht eingebettet in der ganzen Heilsgeschichte Gottes. Ich sehe es oft als meine persönliche Rettung, als die Rettung von den Leuten, denen ich begegne, oder die potenzielle Rettung von den Leuten, die ich begegne. Aber trotzdem, weil wir nun mal im Hier und Jetzt leben in unserer Welt und weil wir auch dazu noch sehr individualistisch geprägt sind, trotzdem haben wir da einen ganz schön engen Blick. Aber Gott und sein Evangelium ist total weit. Und das Evangelium Jesus Christus oder das Evangelium, weil es die Offenbarung Jesu Christi ist, ist das Hauptthema der ganzen Schrift. Es ist das Hauptthema, der rote Faden, der sich durch die ganze Schrift, durch die ganze Bibel zieht, von Genesis bis Offenbarung. Und ich meine, das hier ist das Wort Gottes. Gott hat uns hier, uns Menschen, offenbart, was ihm wichtig ist, was wir wissen müssen für unseren Glauben und unser Leben. Und das bedeutet auch, dass das Evangelium und dass die Offenbarung Jesu Christi das Hauptthema und Gottes Haupthandlung ist in der gesamten Menschheitsgeschichte. Lass uns noch einmal dafür Kolosser 1 aufschlagen. Das ist ein ganz kurzer Vers. Kolosser 1, das ist 16, der zweite Teil, und dann noch Vers 17, wo Paulus schreibt, alles ist durch ihn, und da spricht er von Jesus, alles ist durch Jesus und zu ihm hin geschaffen, und er ist vor allem, und alles besteht durch ihn. In einfacheren Worten, es geht alles um Jesus. Alles. Jesus ist das Hauptthema der Menschheitsgeschichte. Deswegen ist ein Name von ihm, ist, dass Jesus das Alpha und Omega ist. Jesus ist der Anfang und das Ende und alles mittendrin. Jesus ist der, der war, der ist und der kommen wird. Und das ist auch wichtig für unser ganz praktisches Leben, weil als Christen und gerade auch als junge Erwachsene, ich meine, wir werden ja erwachsen. Wir sind ja immer auch noch in einem Prozess des Erwachsenwerdens, in einem Prozess, wo wir reifen. Und ich glaube, dass einer der wichtigsten oder der wichtigste Punkt in diesem Reifungsprozess ist, als Mensch zu checken, es geht nicht um mich in diesem Leben, sondern es geht um ihn. Es geht um Jesus Christus. Und darin werde ich befreit zu sehen, Es geht um meinen Nächsten. Nur dadurch, dass ich von mir selber wegkomme und Jesus sehe und nur Jesus sehe, sehe ich dann auch meinen Nächsten. Und das ist für uns ist das echt schwer, weil wir so individualistisch geprägt sind. In anderen Kulturen ist das manchmal viel mehr drin. Du bist ein Kind und du fängst an, dich um deine Familie zu kümmern. Du bist ein kleines Kind. Wir haben jetzt gerade haben wir zwei afrikanische Kinder bei uns zu Hause mit einer Mama. Und dieser 9-jährige afrikanische Sohn benimmt sich wie ein 19-jähriger Deutscher in manchen Sachen. Ich meine es ernst. Der sorgt für seinen kleinen 14 Monate, glaube ich, alten Bruder. Der kümmert sich um ihn. Der betet für Leute, wenn seine Mama ihn ranruft und sagt, hier, Boas, kannst du mal bitte für unsere Freunde beten? Der übernimmt Verantwortung. Natürlich immer noch in einem Rahmen, wie es ein 9-Jähriger machen kann. Aber wir sind oft als, ja, nicht übertrieben. Wir sind in unseren 20ern und kommen manchmal immer noch nicht auf die Aufgaben klar, auf die Verantwortung klar, die wir einnehmen sollten in unserer Familie. Und deswegen, wir sind so ich-fixiert. Es geht so um uns. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn wir dann auch mal eine Predigt hören oder wenn wir viele Predigten hören, wo es eben nicht nur um uns geht, sondern wo wir einfach mal Zuschauer sind und einfach, jetzt bildlich gesprochen, Gottes Theaterstück betrachten. Das, was er getan hat und tut in der Menschheitsgeschichte. Und wenn Jesus diese zentrale Rolle einnimmt, wenn du, also das kannst du ja persönlich auf dich anwenden, dass du von ihm geschaffen bist, du bist für ihn geschaffen, du bist zu ihm hingeschaffen. Das heißt, alles aus deinem Leben soll irgendwo zu ihm hingehen und geht zu ihm hin, ob du es willst oder nicht. Du bist für Jesus geschaffen, dann kann Jesus nicht ein Thema unseres Lebens sein. Jesus erklärt von sich selber in Johannes 14, Vers 6, er sagt, ich bin das Leben. Das ist schon eine Aussage, oder? Man nimmt die so for granted irgendwie, wenn man halt früher immer gesungen hat, ja, Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und dann noch besser, und niemand kommt zum Vater. So, jo, alles klar. Dann wird man größer und man checkt so, niemand kommt zum Vater und kriegt plötzlich andere Feedbacks als im Kindergottesdienst zurück. Aber Jesus ist das Leben, Jesus ist auch dein Leben. Und deswegen sollte er auch dein Leben sein, dein Leben bestimmen. Jesus kann keine Nebenrolle in deinem Leben einnehmen. Das geht nicht. Und diesen Platz nimmt er nicht ein. Er wird ihn nicht einnehmen. Wenn du sagst, Jesus spielt die Nebenrolle meines Lebens, wird er nicht machen. Die Rolle nimmt er nicht an. Er nimmt eine Rolle und das ist die Hauptrolle. Das ist, dass wir irgendwann dahin kommen, und das werden wir im Galaterbrief lesen, dass Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und jetzt lebe ich, aber nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Okay, und die Sache ist die, dass ich mir vorgenommen habe, im Eiltempo diesem roten Faden einmal zu folgen oder besser gesagt, sich daran lang zu hangeln, ein paar Verheißungen im Alten Testament zu sehen, wie Gott sozusagen stückweise diese Offenbarung gegeben hat, dass er den verheißenen Messias, diesen Nachkommen, senden würde und dass dieser Nachkomme Christus ist. Und da gehen wir jetzt mal 4 Verheißungen durch. Also es sind mehrere Stellen. Wenn ihr Notizen macht, wird euch das bestimmt helfen, weil es echt viele Stellen sind. Sorry, wenn ihr nicht folgen könnt, und wenn es euch hilft, kann ich euch nachher auch nochmal die Notizen geben oder so. Oder ich kann euch auch ein gutes Buch zu dem Thema empfehlen, das mache ich dann, das habe ich dabei. Also 4 Stellen. Einmal ist es die Verheißung Evas, oder man kann auch sagen die Verheißung an Eva. Dann ist es die Verheißung Abrahams als zweites. Die Verheißung Davids oder des Königtums Davids. Und dann die Verheißung des Christus. Also Eva von Adam und Eva, Abraham, David und Christus. Wir fangen an mit der Verheißung, die Eva bekommen hat, und das ist in Genesis 3,15, also echt noch ganz am Anfang. 1. Mose 3,15. Wenn euch das interessiert, in der Theologie nennt man das das Proto-Evangelium. Also das bedeutet einfach nur übersetzt das erste Evangelium sozusagen. Vielleicht, deswegen hatte ich vorhin gemeint, vielleicht sollte man auch das sagen, wenn man auf der Straße gefragt wird, wo wurde das Evangelium das erste Mal irgendwem, aber ja, keine Ahnung. Genau, Genesis 3,15. Und das Krasse ist, dass das die, das habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört, aber das ist die direkte Antwort Gottes auf die erste Sünde und damit auf den Sündenfall, auf diese Rebellion des Menschen. Die direkte Antwort Gottes. Gott hat gesagt, wenn du von dem Baum isst oder wenn ihr von dem Baum isst, dann werdet ihr sterben, dann sollt ihr sterben. Und Gott steht zu seinem Wort, indem er dann auch den verdienten Fluch über die Sünde ausspricht. Aber dieser Fluch richtet sich zuallererst nicht gegen den Menschen, sondern zuallererst gegen die Schlange, die der Teufel ist. Da sagt Gott, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also er spricht das zu der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs, deinem Nachkommen oder deinem Samen und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und nicht nur wir als Christen nehmen diesen Vers jetzt und deuten ihn hinterher auf den Messias, auf Christus, auf Jesus, sondern schon die Juden haben diesen Vers immer genommen, haben diesen Vers als Zuspruch Gottes genommen, dass Gott ihnen einen Ausweg, den Messias, verheißen hat. Es war sogar so wichtig, dass in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, unmissverständlich festgelegt worden ist, dass dieser Artikel, der davor nachkommt, steht, nicht neutral sein kann, sondern dass es ein männlicher Artikel sein muss, weil erwartet worden ist, dass Gott einen männlichen Nachkommen senden würde, um den Kopf der Schlange zu zertreten. Und das war Jahre, bevor Jesus gekommen ist. Und das ist so krass, Gottes direkte Antwort, er ist so gnädig. Der Mensch hat gegen ihn rebelliert und Gott richtet seinen Fluch über den Satan. Und von Anfang an lässt Gott die Bombe platzen und kündigt Satans endgültige Vernichtung an. Amen. Nie in der Menschheitsgeschichte war es ein Gott versus Satan. Gott gegen seinen Erzfeind. Ein Ring, ein Wer wird gewinnen? Nein, sondern von Anfang an war es Gott klar. Und von Anfang an sagt Gott das hier, du wirst vernichtet werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit und es ist nur noch eine Frage davon, wie ich es geplant habe zu tun. Ich werde es nämlich auf meine Art und Weise tun. Und von Anfang an steht fest, dass der Teufel vernichtet werden wird. Und hier in Genesis 3,15 wird der Schlange das gesagt. Und da haben wir das erste Mal, also es ist hier das erste Mal dieses Thema der Nachkommen. So, wir gehen auch gleich weiter, also wir beeilen uns ein bisschen. Jetzt kommt die Verheißung an Abraham, das ist in Genesis 12, 1 bis 3. Und da sind wir jetzt bei der Stelle, worauf Paulus sich bezieht. Stellt euch das nur mal vor, Paulus wurde gerettet. Paulus hat diese Erkenntnis der Wahrheit bekommen. Er hat plötzlich Jesus gesehen und Jesus gekannt. Und plötzlich liest Paulus diese Stellen. Stellt euch das nur mal vor, wie das für ihn gewesen sein muss. Für diesen hingegebenen Pharisäer, für diesen hingegebenen Juden, der die Schriften kannte in- und auswendig, der die Stellen kannte, wo ihm dieser Messias verheißen worden ist. Und dann hat er durch den Heiligen Geist Jesus erkennen dürfen und liest so welche Stellen und denkt sich, wow, wie konnte ich so blind sein? Dieser Jesus, er war hier. Er ist unter uns gewandelt. Er hat hier unter uns gelebt. Und diese Stellen haben von ihm gezeugt. Das ist diese Begeisterung. Wir lesen das manchmal nur wie so ein Buch, wie so ein uraltes Buch, was keine Kraft hat. Aber das ist diese Begeisterung, die in 1. Johannes rauskommt, wenn sie sagen, wir haben ihn angefasst. Wir haben mit ihm gesprochen. Wir haben seine Worte, seine Lehre gehört. Jesus war hier. Stellt euch das vor. Hier würde nicht so ein Heini sitzen, sondern Jesus würde hier sitzen. Also, okay. 1. Mose 12, die ersten drei Verse. Will einer vorlesen?
Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, weil du sollst ein Volk sein, ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde.
Genau, da ist es dieses Ende. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und wie würde Gott alle Geschlechter der Erde durch Abraham segnen? Das sehen wir dann in 1. Mose 22, Vers 18, wo es ein bisschen konkreter wird. Und Gott Abraham die Verheißung erneut bestätigt, indem er sagt, und in deinem Samen, in deinem Nachkommen, werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Von was für einem Gehorsam wird hier gesprochen? Wie hat Abraham Gottes Stimme gehorcht? Das ist krass, weil die Geschichte, die davor passiert ist, ist, dass Abraham seinen Sohn, seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn nehmen sollte, auf diesen Berg bringen sollte und ihn für Gott opfern sollte. Er hatte das Gebot, er hatte das Wort von Gott bekommen, Isaak zu nehmen und ihn, seinen einzigen Sohn, für Gott zu opfern. Und Gott sagt, weil du das getan hast, in Vers 16, weil du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Also, weil Abraham in diesem Moment Glaubensgehorsam, Gott Glaubensgehorsam bewiesen hat. Dabei geht es jetzt nicht um den Gehorsam, um das Werk, was Abraham getan hat, sondern um dieses Bild, was gebracht worden ist, dass Abraham bereit war, seinen eingeborenen Sohn zu geben. Und was hat Gott gemacht? Als Abraham es tun wollte, hat er gesagt, nein. Er hat gesagt, stopp. Und stattdessen hat er ein anderes Opfer gegeben. Da wird dann gesagt, der Herr hat es ersehen. Also der Herr hat dafür gesorgt, dass ein anderes Opfer gebracht werden sollte. Und dann als Antwort darauf sagt der Abraham, in deinem Samen, in deinem Nachkommen. Und wir wissen, damit ist nicht Isaak gemeint, in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Es ist eine Sache, sich das vorzustellen, generell so die Sache, seinen einzigen Sohn zu geben. Aber wenn man dann Vater wird und wirklich einen Sohn hat, dann man kann sich nicht vorstellen, was das für ein Moment für Abraham gewesen ist. Man kann es sich einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Abraham muss wirklich innerlich so verzweifelt gewesen sein, sowas von innerlich verrückt geworden sein. Es muss furchtbar gewesen sein. Und das war es auch für Gott. Dann geht es weiter und Wir haben jetzt hier, dass Eva das erste Mal dieser Nachkomme verheißen wird. Dann wird dieser Nachkomme zieht sich weiter und er wird, indem Gott Abraham als den Stammesvater Israels, aber auch als den Glaubensvater erwählt hat, wird Abraham diese Verheißung von diesem Nachkommen gegeben. Also dieser Faden zieht sich weiter. Wir sind bei Eva, der Nachkomme, und jetzt sind wir bei Abraham. Und dann wird durch Abraham die Nation Israel entstehen. Und durch Israel sollte dann irgendwie, durch einen Nachkommen, der aus Israel herauskommen sollte, sollte dann jede Nation gesegnet werden. Und deswegen gehen wir jetzt zu der Verheißung, die David gegeben worden ist, in 2. Samuel 7, Verse 12 bis 19.
Kapitel?
2. Samuel 7, 12 bis 19, ist das richtig? Ja, gut. Gott spricht zu David durch den Propheten: Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, da sind wir wieder bei dem Wort, deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Nach all diesen Worten, nach dieser ganzen Vision, so redete Nathan zu David. Da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder und sagte, das persönliche Gespräch von David Gott gegenüber: Wer bin ich, Herr? Wer bin ich, Herr? Herr, Jahwe. Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr. Er spricht ihn wieder an, Jahwe. Das hier ist auch eine bestimmte Formulierung. Das erste Herr bedeutet Adonai und das zweite Herr bedeutet Jahwe. Und diese Ansprache Gottes, also diese Kombination, haben wir nicht oft im Wort, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Du hast sogar über das Haus deines Knechtes auf ferne Zukunft hin geredet und dies als Weisung für Menschen. Herr, Herr. Wir lesen das und wir sagen doch, ja, ist doch klar, da weissagt Gott über Salomo. Ja, aber in der Bibel und Gottes Art und Weise zu weissagen, in der Theologie würde man von dualer Prophezeiung sprechen, ist so, dass Erfüllung von Prophezeiung nicht immer nur auf einem Weg stattfindet, sondern dass sich eine Prophezeiung erfüllen kann, aber nur in Stückwerk und dann später im Ganzen erfüllt. Das heißt sozusagen, im Stückwerk erfüllt sich, ja, diese Prophezeiung erfüllt sich im Stückwerk in Salomo, in dem er das Haus bauen wird, also den Tempel, jetzt erstmal, ne, das, was direkt dann, was passiert ist, indem er sein Nachkomme König werden wird. Aber der Kern dieser Prophezeiung, das, was David so umhaut, dass Gott ihm sagt, ich werde dein Königreich, dein Königtum, dein Thron für ewig festigen. Das hat sich nicht erfüllt. Und das wird sich erfüllen in Christus. Und wenn wir es nicht verstehen, hat David es verstanden. Weil wie reagiert David auf dieses Wort, was er hier von Gott bekommt? Er sagt zu ihm: Herr, du hast über mein Haus, über das Haus deines Knechtes, hast du in weiter Ferne gesprochen und du hast das gegeben als Weisung für die Menschheit. Nicht nur als Weisung Israels, sondern er sagt als Weisung für die Menschen. Damit ist gemeint als Weisung für die Nation. Und das ist interessant, weil dieser Titel Adonai Yahweh kommt nicht oft vor. Er kommt sehr selten vor. Aber wo er auf jeden Fall vorkommt, ist in Genesis 15, wo Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat. Und hier schließt Gott einen Bund mit David. Und diese zwei Bündnisse, der Bund mit Abraham geschlossen und der Bund mit David, die werden hier so nah in Beziehung gesetzt, wie es nur geht. Weil Abraham wurde in diesem Bund auch verheißen, dass durch seinen Nachkommen, dass durch seinen Samen wirklich alle Nationen gesegnet werden sollten. Und David wird hier auch dieser Nachkomme verheißen. Dann das andere, Gott wird dem König Vater und er, also der König, wird Gottes Sohn sein. Könnte man als ein schönes Bild sehen, bis man plötzlich Jesus sieht und checkt, wow, das war wirklich so gemeint. Der König, der verheißene König, der verheißene Messias ist wirklich Gottes Sohn und Gott ist ihm wirklich Vater im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahreren Sinne, als Timmy mein Sohn ist und ich sein Vater, weil ich bin Timmys Vater, Timmy ist mein Sohn, als ein Bild für Gott, der Vater ist und Christus, der Sohn ist. Der Vater und der Sohn waren zuerst da. Wir sind danach geschaffen worden in seinem Bild. Und einer, der es noch verstanden hat, der das auch zusammengebracht hat oder der diesen roten Faden auch verfolgt hat durch die Bibel, ist Matthäus gewesen. Wir können mal das Matthäus-Evangelium aufschlagen. Womit fängt Matthäus an? Der erste Vers im Matthäus-Evangelium. Matthäus schreibt: Buch des Ursprungs Jesu Christi. Und bevor er mit dem Stammbaum anfängt, sagt er, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus kannte diese Linie von Jesus. Er wusste, okay, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, unseren ersten Eltern, Eva, unserer ersten leiblichen Mutter, wurde diese Verheißung gegeben, dass dieser Nachkomme irgendwann kommen werde. Und dann später, wir denken manchmal 12 Kapitel später, nein, Genesis 1 bis 11 ist universal. Genesis 1 bis 11 bezieht sich auf alle Völker, auf alle Nationen, die gelebt haben, es ist die ganze Welt. Und erst dann kommt der spezielle Fokus, in dem Abraham berufen wird und dann später die Nation Israels besteht. Aber was wir oft nicht checken, ist, dass die ersten 11 Kapitel der Bibel mindestens genauso eine lange Zeitspanne betragen wie die ganzen Kapitel, die danach geschrieben werden. Wenn nicht sogar noch mehr, je nachdem, wie man es datiert und sowas. Aber wenn du sagst, das Alte Testament ist nur über Israel, nein, schon am Anfang wurde Eva und das auch für die ganze Menschheit von Anfang an wurde dieser Nachkomme verheißen. Und dann wird es spezifisch, dann wird Abraham berufen und auch Abraham wird dieser Nachkomme verheißen. Und Matthäus wusste das, des Sohnes Abrahams, sagt er hier, und des Sohnes Davids, weil David auch dieser Nachkomme verheißen wurde. Und in Jesaja 9,5, ich bin jetzt kurz vorm Ende, in Jesaja 9,5 wird das auch nochmal, diese schönen Weihnachtsverse, wo das Ganze auch nochmal bestätigt wird und prophezeit wird, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es total interessant, das nicht immer alles so aus unserer Selbstverständlichkeitsbrille zu sehen, sondern mal zurückgehen. Was war denn da? Als das gekommen ist, da wussten sie doch noch nicht die Erfüllung. Da wussten sie doch noch nicht das Happy End sozusagen. Aber da wusste man schon, wenn man genau die Schriften kannte, wusste man, ja, David wurde doch da ein König verheißen, der Gott wie ein Sohn sein sollte. wo Gott gesagt hat, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und dann kriegst du diese Prophezeiung und es steht, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Und er hat es getan. Er wird es tun. Der hat es schon getan, indem er Jesus gesandt hat. Gut, und als letzte Stelle, wie versprochen, wir springen viel rum. Notiert es euch, wenn es euch mehr ablenkt, jetzt dahin zu gehen, dann Daniel 7 ist das. Dann hört einfach nur zu. Daniel 7, Vers 13 und 14. Da hat Daniel eine Vision gehabt. Und er sagt, ich schaute in Vision der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Wer der Menschensohn ist, wissen wir. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, alle Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Gut, und das war's. Das war so eigentlich die eine Sache, als wir in Budapest waren auf der Bibelschule. Das war die eine Sache, die mich wirklich da in der ganzen Zeit wirklich richtig neu bewegt hat und mich echt gefesselt hat, zu sehen, krass, wie dieser Nachkomme Jesus Christus ist, an den wir glauben, der wirklich sich durch die ganze, als roter Faden durch die ganze Schrift zieht.